Hallo und willkommen zu den Transfer-Talks, Politik jugendgerecht gestalten. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit jugendgerechter Politik und ich bin Katrin Rönicke. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, noch ein Wort zu den Leuten, die hinter diesem Podcast stecken. Das ist nämlich die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik. Die setzt sich für eine jugendgerechte Politik ein und erarbeitet gemeinsam mit ExpertInnen unterschiedlichster Politikfelder politische Impulse für die Lebensphase Jugend und im Interesse der Jugend. Heute ist bei mir Carolina Klaus. Sie ist Vorstandsvorsitzende der Deutschen Koalition für Jugend, Frieden und Sicherheit e.V. Und ich sage Hallo, Carolina.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf heute.
Ja, wir freuen uns auch sehr. Ich stelle dich kurz noch ein bisschen vor. Du hast ein Lehramtsstudium gemacht mit den Fächern Germanistik und Geografie, beziehungsweise Sachunterricht heißt das ja auch an manchen Schulen. Hast an der Europa-Universität in Flensburg im Fach Erziehungswissenschaft promoviert und bist jetzt gerade an der Humboldt-Uni in Berlin beschäftigt, wo du auch an deiner Habilitation arbeitest. Das Thema ist Begabungsförderung und Bildungsgerechtigkeit im internationalen Vergleich. Also sehr viel Beschäftigung mit Bildung ganz allgemein. Aber heute sprechen wir über ein etwas anderes Thema, nämlich Sicherheitspolitik, jugendgerechte Sicherheitspolitik. Und zum Einstieg würde mich interessieren, wie du eigentlich dazu gekommen bist, dich damit zu befassen.
Ja, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein ungewöhnlicher Weg ist, aber der hat sich so über, ich würde sagen, 10 Jahre angebahnt tatsächlich. Also muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich gehöre auch nicht mehr zu den jüngsten VertreterInnen in der internationalen Jugendpolitik, also habe da aber schon so ein bisschen Erfahrung sammeln können und habe ursprünglich, als ich dann mit dem Bachelorstudium angefangen habe, als Kindertrainerin in einem Leichtathletikverein zu arbeiten, mich da ehrenamtlich engagiert, hatte meine Trainingsgruppe auch über die 10 Jahre hinweg und wurde dann sozusagen auf dem Sportplatz politisiert. Ich bin durch den Sportverein zur Sportjugend gekommen, ist ja auch einer der größten Jugendverbände in Deutschland, die Deutsche Sportjugend. War dann über die Jahre hinweg in der Flensburger Sportjugend aktiv, aber auch in der Sportjugend Schleswig-Holstein und bin darüber dann so in die internationale Jugendarbeit reingerutscht. Also habe selbst an Jugendbegegnungen teilgenommen, beispielsweise mit Teilnehmenden aus Deutschland und Teilnehmenden aus der Türkei, gemeinsam mit der Deutsch-Türkischen Jugendbrücke organisiert. Genau, und bin da immer wieder mit verschiedensten Themen in Berührung gekommen. Ich würde sagen, in a nutshell ging es einfach immer viel um Demokratie, Demokratiestärkung, Demokratiebildung. Das sind so Themen, mit denen wir uns da viel beschäftigt haben. Ich war dann auch ein paar Jahre Vorstand vom Landesjugendring Schleswig-Holstein. Da kommen ja noch mal mehr Jugendverbände auch zusammen aus ja, ganz verschiedenen Bereichen. Und da habe ich dann als Vorstandsmitglied mich auch weiterhin irgendwie mit Demokratie-Themen beschäftigt. Viel natürlich mit Jugendpartizipation. Das, was wir machen als JugendverbandsvertreterInnen, ist ja für Jugendpartizipation einzustehen, dafür zu werben, dass junge Menschen politisch oder auf politischer Ebene eingebunden werden müssen. Ich habe mich mit Themen wie Nachhaltigkeit beschäftigt, mentale Gesundheit von jungen Menschen, natürlich auch nochmal durch die Corona-Pandemie dann verstärkt. Und darüber bin ich dann auch in die Schiene gekommen, Zufrieden und Sicherheit, könnte man sagen. Es gab dann schon auch so einen direkten Anlass. Ich habe die Jahre davor immer irgendwie implizit zu den Themen gearbeitet und hatte dann 2022, als Deutschland die G7-Präsidentschaft hatte, mit einem Kollegen zusammen den Vorsitz vom G7-Jugendgipfel. Das ist so aufgebaut, vielleicht nur so 3, 4, 5 Hintergrundinfos für die Personen, die nicht ganz so bewandert sind, was G7, G20 betrifft. Das sind ja diese großen Treffen, wo dann Staats- und RegierungschefInnen, es sollten eigentlich mehr Frauen sein noch, aber gut, daran arbeiten wir hoffentlich. Genau, wo die dann zusammenkommen einmal im Jahr und ein Kommuniqué verabschieden zu bestimmten politischen Leitlinien, die zwar leider nicht bindend sind, aber ja, sie müssen eben übereinkommen und diese Leitlinien festlegen. Und dazu gibt es immer auch einen zivilgesellschaftlichen Beteiligungsprozess. Da gibt es sogenannte Engagement Groups, unter anderem eben diese Jugendgruppe, die eigene Kommuniqués erarbeiten. Und dieser Prozess läuft dann wirklich ein gesamtes Jahr. Wir haben dann in dem G7-Jahr mit den Delegationen, also mit JugendvertreterInnen aus den G7-Ländern zusammengearbeitet. Wir hatten auch Partnerländer eingeladen, unter anderem die Ukraine. Wir hatten genau Südafrika beispielsweise dabei. Die saßen dann mit an dem Verhandlungstisch, könnte man sagen. Und in dem Jahr haben wir zu 4 verschiedenen Thementracks gearbeitet und haben dann aber durch den Angriffskrieg auf die Ukraine auch den Thementrack Youth, Peace and Security, also Jugendfrieden und Sicherheit, dazu genommen. Und ja, haben das gesamte Jahr daran gearbeitet, für das Kommuniqué dann auch Politikempfehlungen, also diese Policy Recommendations zu erarbeiten. gemeinsam, es war uns sehr, sehr wichtig, gemeinsam eben auch mit der ukrainischen Delegation. Wir haben das ganze Jahr dann daran gearbeitet und ja, hatten am Ende dann dieses Kommuniqué stehen. Und das war dann, glaube ich, für mich auch nochmal, ich habe in dem Jahr sehr, sehr viel gelernt und in dem Jahr vor allem festgestellt, ich habe all die Jahre vorher, weil ja auch die Frage war, wie bin ich zu dem Thema gekommen, ich habe all die Jahre vorher schon viel zu dem Thema gearbeitet, aber es hieß nicht explizit Youth Peace and Security, sondern war irgendwie in anderen Worthülsen gefasst. Ja, ich glaube, das war so erst einmal der Weg dorthin.
Youth Peace and Security, das ist ja eine offizielle Agenda letztendlich, kann man sagen, der UN, also der Vereinten Nationen. Für alle, die das noch nicht kennen, kannst du da so ein bisschen erklären, was dahinter steckt, was da auch vielleicht drin steht?
Genau, ja, das ist also die Arbeit, wenn man so im Bereich Youth Peace and Security unterwegs ist, stützt sich in der Regel die Arbeit auf drei UN-Resolutionen. Primär die erste, es ist die Resolution 2250, die wurde 2015 verabschiedet, das heißt vor 10 Jahren und tatsächlich auch relativ exakt vor 10 Jahren, weil es im Dezember war, 2015. Diese Resolution wurde vor allem, also unter jordanischem Vorsitz und vor allem von Jordanien vorangetrieben, muss man sagen. Der gesamte Prozess bis zur Verabschiedung erst einmal, muss man aber auch sagen, lief schon die Jahre vorher. Also es war nicht erst, dass sich seit 2015 haben sich junge Menschen und auch andere Personen mit dem Thema beschäftigt, sondern natürlich all die Jahre davor schon. Und 2015 war es dann soweit, dass diese Resolution eben verabschiedet wurde und dort dann, man könnte sagen, naja, in Worte gegossen, vor allem in den Fokus gerückt wurde die positive Rolle von jungen Menschen in Friedens- und Sicherheitsprozessen. Also das heißt, dass man weg wollte von diesem Narrativ, dass junge Menschen, auf Englisch sagt man dann immer so Troublemaker sind, also irgendwie, ich weiß es nicht, für Chaos sorgen, für Konflikte vielleicht verantwortlich sind. Jugendgewalt ist immer ein großes Thema auch, was so in dem Bereich aufgemacht wird. Und von diesem negativen Bild von jungen Menschen wollte man weg und hat dann vor allem in dieser Resolution eben diese positive Rolle betont von jungen Menschen, die wichtige Rolle auch, dass sie eben FriedensbildnerInnen sind, dass sie wichtige AkteurInnen, wichtige PartnerInnen sind in Friedens- und Sicherheitsdiskursen. Und diese Agenda besteht aus 5 Säulen. Das ist einmal die Beteiligungssäule, einmal die zu Schutz, einmal die zur Prävention, eine zu Partnerschaft und eine zu Ausstieg und Reintegration. Man muss ganz ehrlich sagen, dass vor allem immer so diese erste Säule bespielt wird, die Beteiligungssäule. Also dass sehr, sehr viel, wenn man über Youth Peace and Security spricht, vor allem darüber spricht, dass eben junge Menschen beteiligt sein müssen. Man erkennt natürlich Parallelen insgesamt zu den Forderungen. Das hatte ich vorhin ja schon gesagt. Als Jugendverbandsmenschen, wir treten immer dafür ein, dass junge Menschen einfach auf allen Entscheidungsebenen berücksichtigt werden müssen, beteiligt werden müssen. Und im Friedens- und Sicherheitskontext sehen wir aber eben noch mal mehr, dass das nicht der Fall ist. Obwohl ja der Großteil der menschlichen Bevölkerung unter 30 Jahre alt ist, obwohl junge Menschen überproportional oft ja von Konflikten, von bewaffneten Konflikten auch betroffen sind. Ja, und trotzdem ist es so, dass wenn es dann an die Verhandlungstische geht, über Friedens- und Sicherheitsmaßnahmen diskutiert wird, sie eben nicht am Tisch sitzen. Und das ist so das Ziel der Verabschiedung der Resolution gewesen, da mit einen Weg zu ebnen und ja auch Staaten accountable zu halten, könnte man sagen. Also sie auch irgendwie auf eine gewisse Art zu verpflichten, zu sagen, hier, ihr habt das unterschrieben jetzt, dass ihr junge Menschen beteiligen wollt, dann tut es bitte auch. Also das ist, würde ich sagen, so grundsätzlich kurz erklärt die YPS-Agenda.
Wie ist das? Haben alle Staaten das unterschrieben oder gibt es da auch Staaten, die gesagt haben, nö, da machen wir nicht mit?
Doch, es haben tatsächlich alle Staaten unterschrieben, was natürlich etwas sehr, sehr Besonderes ist, dass es einheitlich verabschiedet wurde. Dann sehen wir aber auch wieder, es ist halt eine Resolution und es ist ja ein Bekenntnis dazu, könnte man vielleicht sagen, dass man das machen möchte. Aber wenn wir dann auf die Praxis gucken, sieht es natürlich wieder ganz anders aus. Oder was heißt natürlich? Aber es ist etwas, was wir erfahrungsgemäß feststellen, dass dann in der Praxis, auch wenn auf dem Papier geschrieben steht, ja, wir wollen das machen, wir finden das wichtig, dass es dann trotzdem keine Maßnahmen gibt, keine strukturelle Verankerung, all diese Aspekte, die damit zu tun haben und Staaten sich dann auch aus der Verantwortung ziehen, weil es eben auch keine Mechanismen gibt, ja, die diese Staaten dann accountable halten am Ende des Tages, was sehr, sehr schade ist. Das ist eher wie eine, ich lese das immer als freiwillige Verpflichtung, was sich irgendwie schon, die beiden Worte schließen sich schon irgendwie auf eine Art und Weise aus. Genau, aber das ist eben leider das, was wir in der Realität sehen. Genau, viele Staaten ziehen sich da raus, insbesondere muss man leider sagen auch Deutschland.
Als Moderatorin auch eines feministischen Podcasts kenne ich die Problematik auch ganz gut von der UN-Frauenrechtskonvention, die ja schon ein bisschen älter auch ist, aber wo das Problem letztendlich das gleiche ist. Da wird unterschrieben und dann ist es mit der Ratifizierung manchmal nicht so weit her. Aber dann vielleicht sprechen wir nochmal darüber und vielleicht hören ja auch Menschen, die politische Entscheidungen treffen können, zu. Warum wäre es denn sehr wichtig eigentlich, dass das wirklich umgesetzt ist? Warum ist die Perspektive junger Menschen nochmal auch für den Friedensprozess oder für ja politische Entscheidungen im Rahmen von solchen Prozessen so zentral?
Ja, was wir bei, du hattest jetzt ja gerade auch schon feministische Organisationen angesprochen, wir sehen sehr, sehr viele Parallelen tatsächlich dazu. Also es gibt ja auch die Women, Peace und Security Agenda, die ja, genau, vielleicht ein bisschen nochmal früher angefangen, gar nicht noch konkret zu deiner Frage, dazu komme ich dann gleich. Genau, es gibt die Women, Peace und Security Agenda, die wurde im Jahr 2000 verabschiedet, das heißt, die haben 15 Jahre Vorsprung, könnte man sagen. Und da sehen wir auch eben viele Parallelen. Was dann in der Praxis am Ende des Tages umgesetzt wird, ist dann auch immer ein anderes Paar Schuhe. Was wir aber auch sehen, es gibt eine Studienlage insbesondere zu Frauen, die in Friedens- und Sicherheitsprozesse eingebunden werden, die strukturell eingebunden werden, die langfristig eingebunden werden. Und diverse Studien belegen, dass dann Friedensabkommen beispielsweise nachhaltiger sind und langfristiger auch in der Praxis umgesetzt werden. Der gesellschaftliche Zusammenhalt höher ist, all diese Dinge. Also es gibt ganz, ganz große Benefits, Frauen mit an den Verhandlungstisch zu setzen. Und es ist traurig, dass man dafür Studien braucht, um das belegen zu müssen. Und immer wieder irgendwie auch dieses Recht dann geltend zu machen und das einzuklagen. Da bewundere ich wirklich die Arbeit von all den Frauen, die da seit Jahrzehnten auch engagiert sind, extrem, dass die sich ja da irgendwie nicht klein machen lassen und weiter dafür einstehen und kämpfen. Und das Gleiche machen wir auf eine Art und Weise aber auch, vielleicht dann, was die Resolution betrifft, noch nicht so lange. Aber wie gesagt, die Arbeit hat ja auch schon vorher begonnen. Und auch bei jungen Menschen sehen wir, da ist leider die Studienlage nicht ganz so tiefergehend. Aber was wir da halt auch sehen, wenn junge Menschen eingebunden werden, auch dann ist es so, dass Friedensabkommen viel nachhaltiger sind, weil, wenn junge Menschen nicht eingebunden werden, man kann es vielleicht im Umkehrschluss formulieren, einfach eine Riesengruppe an Menschen fehlt, die berücksichtigt wird. Und wir hören von politischen EntscheidungsträgerInnen ja oft, ja, wir denken junge Menschen mit. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste. Gehen immer so die Alarmglocken an von allen JugendverbandsvertreterInnen, weil es einfach in der Realität nicht so ist, wenn man sich das anschaut. Und es ja auch an sich ein schräges Vorhaben ist. Ich hatte das vorhin ja auch schon gesagt, so, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich bin per UN-Definition so gerade noch, könnte man sagen, gehöre ich zu jungen Menschen, Jugendlichen, zu Youth. Aber auch ich bin fairerweise, ich bin 15 Jahre älter als 15-jährige junge Menschen so. Und die sind ja nun auch Kern all dieser Bestrebungen der Resolution. Und selbst ich bin da sehr, sehr weit weg von der Lebensrealität. So, das merke ich auch immer wieder, auch wenn ich Workshops gebe mit jungen Menschen, merke ich schon, die leben ganz anders. Die wachsen natürlich in einer ganz anderen Zeit auf. So. Und wenn man sich dann mal anschaut, da sitzen an den Verhandlungstischen, wenn man das jetzt... Und ich glaube, es ist gar nicht nur überspitzt formuliert, es ist ja oft die Realität. Da sitzen dann alte weiße Männer und die sind dann Mitte 50, 60 Jahre alt. Die sind so extrem weg, die können sich gar nicht reinempfinden in die Lebensrealität junger Menschen. So. Insofern fehlen deren wertvolle Perspektiven. In all diesen Friedensabkommen kann man sagen, wo dann ja auch, es geht ja um Frieden und Sicherheit, es geht ja vor allem aber auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und wenn all diese Perspektiven fehlen, haben wir wirklich ein großes Problem. Insofern ist es extrem wichtig, junge Menschen da einzubinden, deren Lebensrealität wirklich zu berücksichtigen. Aber ja, das sehen wir eben nicht. Deshalb haben wir halt unter anderem auch den Verein gegründet, weil wir in dem G7 ja festgestellt haben, Jugendverbände arbeiten extrem viel zu den Themen. Auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt regional ist, eine Person, mit der wir auch viel zusammenarbeiten von der KLJB, die machen dann beispielsweise Kochen zusammen und kommen so ins Gespräch über Frieden und Sicherheit. Also es ist so ganz niedrigschwellig, einfach auch lokal, aber halt auch regional oder landesweit sind Jugendverbände aktiv, arbeiten, wie gesagt, zu den Themen, geben Workshops auf ganz vielfältige Art und Weise. Was wir aber auch sehen, die politische Ebene zieht da nicht mit. Und das war so ein Grund, auch den Verein zu gründen und zu sagen, okay, wir brauchen irgendwie eine Plattform, wo wir alle zusammenkommen können und dafür einstehen können, weil es eben auf politischer Ebene ja nicht umgesetzt wird, nicht berücksichtigt wird, junge Menschen dort nicht an den runden Tischen sitzen.
Und hat das schon Wirkung gezeigt? Also das, gibt es da schon Kontakte jetzt in die Politik? Werdet ihr ernster genommen, weil es eben diesen Verein gibt und ihr euch dann... zusammengetan habt, verbündet habt sozusagen, um vielleicht gemeinsam ein stärkeres Gewicht zu haben?
Das ist eine gute Frage. Ich möchte ein nicht zu negatives Bild zeichnen. Also in dem G7-Jahr, vielleicht um mit dem Positiven anzufangen, in dem G7-Jahr haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit den Ministerien, mit dem Bundeskanzleramt. Wir haben da sehr, sehr eng zusammengearbeitet. und waren da auch sehr positiv gestimmt, so was das Thema betrifft, das dann auch voranzutreiben, und hatten das Gefühl, dass wir da auch wirklich auf offene Ohren gestoßen sind. Das hat sich dann leider nicht so fortgesetzt, muss man sagen. Ich habe das Gefühl, dass gerade so im G7, G20-Kontext und auch in anderen Kontexten, wo es so feststehende Formate gibt, da fällt es Regierungen, Ministerien leichter, Zivilgesellschaft einzubinden. Und das konnten wir leider nicht so fortführen. Wir haben es versucht mit vereinten Kräften, versucht natürlich weiter für das Thema zu werben, auch feste Ansprechpersonen entweder ausfindig zu machen, wenn wir sie noch nicht hatten, oder da dann auch den Kontakt fortzusetzen. Und haben da aber die Erfahrung gemacht, gerade dadurch, dass in den Ministerien natürlich auch viel, ja, Wechsel stattfinden einfach, Personen dann Ressorts beispielsweise verlassen und so weiter und so fort, ist das sehr, sehr schwer, da kontinuierlich an dem Thema weiterzuarbeiten. Das ist wie in den Jugendverbänden auch, muss man auch sagen so. Wir wechseln ja auch alle paar Jahre. Es liegt in der Natur der Sache, gerade in Jugendverbänden. Deshalb halt auch der Verein, um dieses Wissen weiterzugeben und genau Erfahrung zu bündeln. Aber ja, was die Ministerien betrifft, jetzt haben wir auch den Regierungswechsel gerade gehabt und sehen, dass das doch deutlich erschwert ist. So, die Ministerien sind gerade in so einer Selbstfindungsphase, könnte man wohl sagen. Und da merken wir, dass es ganz schwierig ist, mit dem Thema reinzukommen. Es wird dann oft so abmoderiert im Sinne von, naja, wir haben jetzt irgendwie auch andere wichtige Themen und andere Themen, die sind wichtiger. Wo ich mich immer frage, naja, aber Frieden und Sicherheit ist ja nun das, was über allem steht. Ich glaube, wenn wir da irgendwie nicht an einem Strang ziehen, dann ist es wirklich problematisch. Aber es gibt keine festen Commitments in Deutschland einfach von politischer Ebene. Es wird dann auch oft, das sehen wir auch bei anderen jugendpolitischen Themen, wird dann in so Silos gedacht, dass die einzelnen Ministerien sehr so auf sich gucken, auf ihre Arbeit gucken, da auch dann leider nicht ministeriumsübergreifend arbeiten und auch sich gerne so das Thema so zuschieben gegenseitig. Sich dann selbst aus der Verantwortung ziehen wollen und sagen wollen, naja, wir sind jetzt gar nicht unbedingt dafür verantwortlich, weil da ist ja das Auswärtige Amt dann für verantwortlich, und sagt das Auswärtige Amt, naja, aber so junge Menschen, das ist ja eher Sache des BMBFSFJ, des Familienministeriums. Dann sagen die, ach ja, aber irgendwie hat das auch was mit Entwicklungspolitik zu tun, und das BMZ hat dann ja auch eine Verantwortung, und es wird immer so ein bisschen hin und her geschoben. Und dadurch haben wir wirklich eine große Schwierigkeit, obwohl wir, ich würde sagen, schon präsent sind. Die Personen, die Jugendverbände, die mit uns zusammenarbeiten, sehr präsent sind, was das Thema betrifft. Aber es gibt leider nicht letztlich so dieses eine Commitment zu sagen, okay, wir nehmen uns diesem Thema an und wir schaffen jetzt auch strukturelle Rahmenbedingungen, die uns helfen, dieses Thema voranzutreiben. Wir klammern uns immer an einen Halbsatz aus der nationalen Sicherheitsstrategie fest. Die wurde 2023 ja verabschiedet, und da steht sowas drin wie, wir möchten die Bestrebungen der YPS-Agenda unterstützen. Jetzt mal frei aus dem Englischen übersetzt. Und das ist das einzige Commitment, mit dem wir so arbeiten können. Aber es ist halt gar nicht inhaltlich ausbuchstabiert. Es ist nicht mit Leben gefüllt. Was bedeutet das denn? Das ist unsere Problematik gerade in Deutschland, ehrlich gesagt.
Oh je. Ja, es klingt sehr anstrengend. Also du hattest ja auch schon, als du die 5 Säulen erzählt hast, erklärt, ja, eigentlich fokussieren wir uns sehr auf die erste, weil überhaupt mal gehört und überhaupt Berücksichtigung zu finden, das ist gerade das, wo wir uns noch am meisten drum kümmern. Gibt es dann aber auch konkrete Forderungen, also in Bezug auf Sicherheits- und Friedenspolitik, wo ihr sagt, da würden wir jetzt gerne mitreden und das wäre unsere Position, die würden wir gerne an die Politik herantragen?
Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, glaube ich, bei uns in der Konstellation auch Verein, weil wir natürlich dadurch, dass wir sind irgendwie Individuen, wir sind ein kleiner Verein und wir können nicht für alle jungen Menschen sprechen. So, junge Menschen sind divers, junge Menschen haben ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven auf Friedens- und Sicherheitspolitik. Insofern fokussieren wir uns wirklich auf diese 5 Säulen und versuchen halt als Plattform verschiedene Perspektiven auch zusammenzubringen. Eine Sache, die wir jetzt gerade, wir hatten gestern eine Veranstaltung auch dazu, haben einen ersten Stakeholder-Austausch mit auch über 50 Teilnehmenden organisiert, aus Jugendverbänden, aus der Friedens- und Sicherheitsbubble, um überhaupt erstmal zusammenzukommen und zu gucken, okay, was sind unsere verschiedenen Perspektiven und wo kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner, den wir vertreten wollen gegenüber politischen EntscheidungsträgerInnen. Eine Sache, die da viel diskutiert wird, sind nationale Aktionspläne. Nationale Aktionspläne gibt es im Bereich Women, Peace and Security in Deutschland. Im Bereich Youth, Peace and Security gibt es das leider nicht. Es gibt insgesamt nationale Aktionspläne zu YPS in 11 Staaten inzwischen. Das ist nicht sonderlich viel, wenn man sich das mal anschaut, prozentual betrachtet. Aber was man sagen kann, dass gerade in den letzten Jahren hat es da wirklich nochmal Aufwand gegeben und einige Länder haben daran gearbeitet, nationale Aktionspläne zu verabschieden. Kolumbien ist gerade dran, wird den auch in den nächsten Tagen verabschieden, was ganz, ganz wunderbar ist. Bei aller Vorsicht natürlich, was wir auch immer sehen, nationale Aktionspläne, das kann man sich dann ja grundsätzlich so vorstellen wie ein Framework, irgendwie genau mit verschiedenen politischen Forderungen und so einer Roadmap. Wie kommt man denn dahin? Wie möchte man überhaupt als ja, junge Menschen eingebunden werden in Friedens- und Sicherheitsdiskurse, Debatten? Und wir betrachten das auch immer so ein bisschen mit Vorsicht, weil wir dann natürlich auch oft sehen, dass das dann in Schubladen verschwindet. Es ist halt etwas Geschriebenes auf Papier, so wie die Resolution, muss man letztendlich sagen. Und wir natürlich nicht irgendwie nationale Aktionspläne wollen, ohne dass sie dann mit Leben gefüllt werden und dass sie dann irgendwie in der Schublade liegen und politische EntscheidungsträgerInnen sagen dann, ach toll, wir haben jetzt einen nationalen Aktionsplan und da endet das dann. Es bedarf ja auch immer irgendwie Finanzierung, dann junge Menschen wirklich einzubinden, was dann immer auch ganz, ganz schwierig ist. Und das ist aber das, wo wir gerade irgendwie versuchen, dran zu arbeiten. Auf jeden Fall auch politischen EntscheidungsträgerInnen versuchen wir natürlich gegenüber auch immer zu kommunizieren, dass wir das für einen sinnvollen Weg halten unter den Bedingungen. Und das ist, würde ich sagen, so thematisch der Hauptaspekt, für den wir als Koalition auch eintreten, gerade weil wir uns eben als Schirm auch begreifen, als Plattform begreifen und ja, da noch keine, ich hoffe, dass das in Zukunft so sein wird, konkrete Forderungen vertreten können.
Also erstmal ein nationaler Aktionsplan und dann weiterschauen sozusagen.
Genau.
Habt ihr Unterstützung aus der Politik? Werdet ihr irgendwie gefördert? Gibt es da irgendwen, wo ihr sagt so oder irgendeine Struktur, wo ihr merkt, na immerhin, die nehmen uns schon mal ernst und das hilft uns schon mal dabei, weiterzumachen?
Ja, ich glaube, also mit den Ministerien, die ich ja vorhin auch schon so angesprochen hatte, wo wir noch kein finales Commitment zwar haben, aber mit dem BMZ, mit dem Auswärtigen Amt und mit dem BMBFSFJ sind wir in stetem Kontakt, könnte man sagen. Seit dem G7-Jahr 2022, seit der Vereinsgründung. Wir haben da auch Personen, mit denen wir regelmäßig sprechen und da auf jeden Fall auch auf offene Ohren stoßen. Man dann auch sehen muss, es ist ja auch gar nicht, also wir wollen da auch immer gar kein Individuum in die Schuld geben. Es sind ja einfach ganz komplexe Strukturen in den Ministerien und am Ende des Tages, auch wenn wir dort auf ReferentInnen-Ebene in Kontakt sind mit Personen, können die ja auch nicht darüber entscheiden, ob jetzt ja eine Veranstaltung unterstützt wird beispielsweise oder ja, was für andere Maßnahmen getroffen werden könnten, um eben die YPS-Agenda voranzutreiben. So. Aber wir sehen da auf jeden Fall schon, dass wir da grundsätzlich auf offene Ohren stoßen und hoffen aber halt auch, dass es ja es auch einen Austausch in Zukunft geben wird über die Ministerien hinweg, dass man gemeinsam an einem Tisch sitzt und über Strategien wirklich auch nachdenken kann. Weil so schön das ist, auf offene Ohren zu stoßen, so man könnte dann zugespitzt formulieren, so wenig hilft uns das am Ende des Tages, wenn alle am Rand stehen und irgendwie Beifall klatschen und sagen, ach, das macht ihr irgendwie toll und wir stehen hier als Ehrenamtliche, also wir machen das halt auch alle ehrenamtlich in dem Verein, das ist irgendwie unsere Freizeitaktivität und so wenig können wir da natürlich auch ausrichten. Wir haben jetzt auch nicht die Man- und Woman-Power, das 24/7 voranzutreiben, wir sind darauf angewiesen, dass Personen aus den Ministerien uns unterstützen. Genauso sind wir angewiesen darauf, aber auch, dass es nicht nur in der Jugendverbandsbubble verbleibt, das Thema, sondern auch Eingang findet in die Friedens- und Sicherheitsbubble, könnte man immer sagen. Also auch NGOs, feministische NGOs, die zu dem Thema arbeiten, dass die sich auch dem Thema annehmen und sagen, ja, das finden wir wichtig, das finden wir richtig, das gehört zu unseren Themen auch, weil Jugend nun mal auch ein Querschnittsthema ist. Und wir unterstützen euch dabei. Und wir haben gerade ich hatte das ja schon angesprochen, diesen Stakeholder-Austausch organisiert. Und da hat FreeEnd, die Arbeitsgemeinschaft Frieden und Sicherheit, die auch nochmal ganz viele NGOs so zusammenbringen, die haben uns da extrem unterstützt. Wir haben da sehr profitiert einfach von deren Expertise, weil die natürlich auch nochmal ganz andere Erfahrungen mitbringen und länger auch in diesen Diskursen unterwegs sind. Und das war total wertvoll, die da mit am Tisch zu haben und mitdenken zu haben und ja, die dann nun wirklich einfach als Verbündete an unserer Seite stehen und dieses Thema dann in die weite Welt tragen und sagen, hey, hier sind nicht nur die jungen Menschen, die dazu arbeiten müssen, sondern wir alle stehen in der Pflicht und es ist unglaublich schön gewesen und sehr empowernd einfach. Genauso aber auch, muss man sagen, der BMZ-Jugendbeirat oder auch die GIZ, die standen uns immer mit Rat und Tat zur Seite und haben uns ihre Gedanken gespiegelt und ja, uns so unterstützt, wie sie konnten. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, dass es halt nicht nur unter den 15, 20 Menschen, die zu dem Thema irgendwie schwerpunktmäßig arbeiten in Deutschland, verbleibt, sondern dass es sich jetzt weitet und ja, da Personen einfach da sind, die sagen, oh, wir haben Lust, da was zu machen mit euch und das auch langfristig unterstützen und ja, da irgendwie an unserer Seite stehen. Das sind sehr, sehr schöne Erfahrungen und das würden wir uns dann auf politischer Ebene auch wünschen.
Sehr gut, damit hiermit ergeht der Wunsch an die politischen EntscheidungsträgerInnen, ja, für euch auch ein bisschen unterstützend zur Seite zu stehen. Wenn du jetzt wiederum eine Art Appell an junge Menschen richten könntest, die das vielleicht gerade hören, die sich auch für das Thema Friedens- und Sicherheitspolitik interessieren, was würdest du sagen, was können sie tun und warum lohnt es sich auch, sich da so ein bisschen reinzuwerfen in diese ganze Thematik?
Das ist eine sehr schöne Frage. Da würde ich, glaube ich, starten oder nochmal zurückgehen zum, ist jetzt nicht positiv, aber zum Angriffskrieg auf die Ukraine. Was ich beobachtet habe in meinem Umfeld auch und ja unter vielen jungen Menschen, ausgelöst durch den Angriffskrieg, da waren ganz, ganz viele sehr empört, wie sowas in Europa passieren kann. Und ich teile die Empörung auf jeden Fall. Und zeitgleich habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob manche nicht auch ein bisschen blauäugig so darauf gucken, auf das, was wir hier haben, Stichwort Demokratie, funktionierende Demokratie, den Frieden und die Sicherheit, die wir hier haben, das so als gegeben wahrnehmen und gar nicht dahinter sehen. Also es war ja nun auch nicht plötzlich, dass das passiert ist. So, das hat ja irgendwie auch länger Anlauf genommen. Und ich glaube, viele Personen und gar nicht nur junge Menschen, sondern durch alle Altersstufen hinweg, viele Personen ja das als gegeben sehen, als etwas, das ist einfach da. Wir leben hier in Frieden und Sicherheit und irgendwie Demokratie funktioniert und wir können uns einbringen, wir können uns aber auch nicht einbringen. Und gerade dieses wir können uns aber auch nicht einbringen, nehmen sehr, sehr viele Menschen in Anspruch. Und das ist ein großes Problem. Wir sehen ja insgesamt, dass ehrenamtliches Engagement, dass es immer weiter zurückgeht. Ich halte es immer für ein Märchen, dass es früher so viel besser war. Ich glaube, es war schon immer schwierig, so dass Menschen neben Arbeit und Familie und Freundschaften und all den Verpflichtungen, die man in seinem Leben so hat und auch den Freizeitaktivitäten, die man nachgehen möchte, sich ehrenamtlich engagieren. Das muss man ganz ehrlich sagen, es ist ja auch viel Zeit. Aber ich erst einmal grundsätzlich würde, glaube ich, mein Appell rausgehen an alle Menschen, bitte engagiert euch ehrenamtlich, weil das ist wirklich jeden Tag, das sind ganz, ganz große Aushandlungsprozesse und ja, irgendwie... Ja, es ist so viel größer einfach, dass man Demokratie jeden Tag sozusagen herstellt wieder und dafür jeden Tag einstehen muss und jeden Tag dafür kämpfen muss. Und da brauchen wir viel mehr Menschen. Wir sehen im ehrenamtlichen Jugendkontext, dass es sehr, sehr wenig Menschen sind und dann die Menschen auch oft ausgebrannt sind, gar nicht mehr können, weil es dann so viele Aufgaben sind, die auf sie zukommen. Insofern wäre dieser grundsätzliche Appell, bitte engagiert euch alle irgendwie ehrenamtlich. Es kann was Kleines sein und es muss nicht für immer sein und es kann auch nur ein halbes Jahr sein. Genau, das wäre mein grundsätzlicher Appell. Und warum es sich lohnt, liegt für mich irgendwie auf der Hand, dass wir eben in dieser Gesellschaft leben, in der wir jetzt gerade noch leben vielleicht. Wir sehen ja auch schon ganz, ganz viele Veränderungen einfach. Also was Diskriminierungsform, Rassismus, Sexismus, Homophobie, all diese Dinge, was auf gar keinen Fall eine vollständige Aufzählung ist. Da gehören noch so, so viel mehr zu. Das nimmt alles zu irgendwie. Und ich glaube, viele junge Menschen teilen auch diesen Eindruck, dass einfach gerade so Demokratie bröckelt so ein bisschen, sozialer Zusammenhalt bröckelt vor allem. Und deshalb lohnt es sich, sich zu engagieren, um das wiederherzustellen und dafür jeden Tag zu kämpfen und vielleicht gar nicht mal nur den Status quo von vor ein paar Jahren oder so herzustellen, sondern noch weiterzukommen und noch mehr sozialen Zusammenhalt ja irgendwie zusammen hinzubekommen, könnte man sagen. Und ich denke, deshalb ja, lohnt es sich einfach, sich in dem Feld zu engagieren, aber auch in allen anderen Feldern. Das muss gar nicht explizit zu Youth, Peace and Security sein. Es kann alles Mögliche sein, weil am Ende des Tages würde ich behaupten, jedes soziale Engagement trägt dazu bei, dass wir einen größeren sozialen Zusammenhalt haben. Und ja, bitte, bitte engagiert euch alle.
Jede Perspektive stärkt die Pluralität. Also jeder, ja, kann ich auch nur unterschreiben. Wenn du sozusagen so eine Art Wünsch dir was machen könntest und du würdest jetzt in eine Friedens- und Sicherheitspolitik der Zukunft für Deutschland, aber auch für Europa entwerfen können, wie würde die aussehen und wie wären Jugendliche da dann auf eine Art und Weise eingebunden, dass du denkst, so, genau so muss das sein?
Als erstes würde ich mir wünschen, dass wir gar nicht mehr darüber diskutieren, warum junge Menschen eingebunden werden müssen, sondern dass wir darüber diskutieren, wie sie eingebunden werden können. Das wäre für mich schon eine ganz andere Arbeitsgrundlage, sich dann an Tischen zusammenzusetzen und darüber zu sprechen, was für Strukturen brauchen junge Menschen. Das ändert sich ja auch immer. was für Strukturen brauchen junge Menschen, um sinnvoll eingebunden zu werden. Dann hätte ich gerne Strukturen, die auch auf die Bedarfe von jungen Menschen ausgerichtet sind. Das heißt, gerade Engagement im Bereich YPS ist oft damit verbunden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt sehr, sehr viel Arbeit in dem Feld, die gar nicht unbedingt so heißt, die irgendwie regional stattfindet. Und gerade auf politischer Ebene, wenn wir diese Policy-Arbeit uns anschauen, das ist sehr abstrakte Arbeit, das ist viel Textarbeit und es ist sehr voraussetzungsreich. Das heißt, man muss irgendwie eine bestimmte Sprache sprechen können, verstehen können. Man muss sich wohlfühlen, damit in Konferenzräumen zu sitzen, in denen bisher sehr viele alte weiße Männer sitzen und die sind dann 40 Jahre älter teilweise. Man muss sich damit wohlfühlen, da dann zu sprechen und für die Interesse sich selbst und den jungen Menschen, die man vertritt, einzustehen. Und ich würde mir wünschen, dass das alles niedrigschwelliger werden würde und dass Menschen auf die Ämter in Ministerien beispielsweise darauf mehr eingehen würden. Schon allein auch angefangen bei, wenn wir jetzt wegkommen von all diesen sprachlichen Voraussetzungen, wann sind denn Sitzungstermine? Wann werden Meetings angesetzt? Das ist dann gern, das ist in der Regel vormittags oder spätestens nachmittags. Das ist für ehrenamtlich arbeitende Menschen aber schwer zu bewerkstelligen. So, die haben dann, die arbeiten oder die sitzen in der Universität und können dann an diesen Meetings nicht teilnehmen. Es werden, in unserer Erfahrung, werden oft Meetings kurzfristig angesetzt. Das ist für junge Menschen ganz schwierig, weil die sich vorbereiten wollen und gut vorbereiten wollen. Und für jemanden, der im Ministerium sitzt und dessen Job das ist, ist das vielleicht ein leichtes zu sagen, naja, dann setze ich mich heute Nachmittag nochmal hin, bis morgen früh klappt das. Für einen jungen Menschen, der vielleicht irgendwie nach der Uni-Vorlesung noch eine Pfadfinder-Innengruppe leitet, ist das nicht zu bewerkstelligen. Und da würde ich mir wünschen, dass wirklich Strukturen einfach so anders aufgebaut sind und eben nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und da mehr zusammengearbeitet wird, über die Länder hinweg. Wir sehen das im Jugendverbandskontext, da wird es viel gemacht. Es gibt andere nationale Koalitionen, mit denen wir in Kontakt stehen, mit denen wir arbeiten. Es gibt eine International Coalition. Aber auf politischer Ebene passiert da leider noch nicht viel. Und ich denke, wir müssen da sehr viel an diesen Rahmenbedingungen drehen. Und dann haben wir, mein letzter Satz dazu, dann haben wir nicht nur Benefits geschaffen im Bereich Youth Peace and Security, sondern generell, was Jugendbeteiligung betrifft. Das wären so meine Wünsche. Ich glaube, die sind nicht so direkt umsetzbar oder es braucht sehr viel Zeit.
Ach, naja. Aber ja, du hast recht. Ich erinnere mich so, ich war auch jugendpolitisch engagiert und es waren eigentlich immer Wochenendtermine, die wir gemacht haben. Also Treffen und Kongresse und Beratungstermine, das war immer am Wochenende. Das heißt, das wäre ja schon mal eine Sache, die man, glaube ich, recht unkompliziert verändern könnte, oder?
Wenn dann die Bereitschaft dazu da ist. Also wir haben das auch oft erlebt, dass es dann heißt, naja, aber jetzt ist irgendwie 18 Uhr und dann ist Feierabend und hauptamtlich arbeitende Menschen in Jugendverbänden, die kennen das, die sind immer bereit dafür, auch, ja, ich abends um 20 Uhr oder so oder dann an dem Wochenende, wie auch immer, das so zu legen, dass es für junge Menschen passt. Aber auf politischer Ebene ist das wirklich oft nicht der Fall, leider. Obwohl wir auch sehen würden, es ist ja nicht so schwierig. Und wenn die dann mal einen Termin abends haben, auf Empfänge gehen sie ja auch abends, dann können sie vielleicht auch ein Meeting abends machen. Aber das ist was, darauf weisen wir auch immer wieder hin. Und das sind nicht nur wir, das sind alle Jugendverbände durch die Bank hinweg seit Jahren und Jahrzehnten. Hier und da ändert sich auch was. Man muss ja auch die positiven Dinge sehen. So, es liegt ja auch an einzelnen Menschen dort oft. Und da gibt es auch Menschen, die dafür offen sind. Aber da gibt es definitiv noch viel zu tun.
Und was hältst du von der Idee, nicht nur, dass die jungen Menschen sozusagen zur großen Politik kommen und da eingebunden werden, sondern auch umgekehrt? Also kann nicht auch die Politik in Räume gehen, in denen Jugendliche sind? Also könnte man nicht an Unis zum Beispiel etwas institutionalisieren oder auch sogar schon an Schulen oder berufsbildenden Schulen, wo Austausch mit der Politik generell stattfinden könnte?
Das definitiv. Das wird ja, würde ich sagen, auch teilweise schon gemacht, dass PolitikerInnen in Schulen kommen, ganz, ganz punktuell und zu bestimmten Themen dann. Und ich glaube, die Herausforderung, die da immer noch besteht, es gibt immer noch, und das wird wahrscheinlich aber auch auf eine Art immer so bestehen bleiben, aber es gibt dann ja schon so eine Hierarchie und auch so eine Wissenshierarchie. So, da kommt jemand aus der Politik, wird dann immer gesagt. Und die Person, wenn wir jetzt das nehmen, eine Person, die im Bundestag sitzt beispielsweise, Mitglied des Bundestags. Und da besteht schon auch von jungen Menschen ausgehend dann auch sehr viel Ehrfurcht. Einfach, weil das gesellschaftlich so ist, das ist irgendwie ein angesehenes Amt. Das ist eine Person, die vertritt die Interessen dann am Bundestag und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn wir nur so Austauschformate haben, wo dann MdBs in die Schule kommen oder in Jugendverbände oder in die Unis und dann als die Person dort auf dem Podest stehen, die ja alles wissen und können und so und die größte Erfahrung haben und dann nur irgendwie Fragen gestellt bekommen, beispielsweise von jungen Menschen, dass dann so ein einseitiger Austausch ist, dann ist das natürlich nicht so gewinnbringend. Ich glaube, wenn wir es schaffen, auch da wirklich auf Augenhöhe, das klingt super abgedroschen immer, aber ich glaube, das ist das schwierigste Unterfangen, auf Augenhöhe miteinander zu reden und so miteinander zu sprechen, dass wir uns gegenseitig zuhören, dass wir uns Fragen stellen und dass wir wirklich diskutieren und dann auch versuchen, die Gegenseite zu verstehen, wäre sehr viel gewonnen. Und gerade im Bereich Kinder ist da extrem viel zu machen. Weil was wir auch so in der Kinder- und Jugendarbeit ja sehen, so Kinder haben auch bestimmte Interessen, so, die politisch vertreten werden müssen, das manchmal auch werden. Und Kinder äußern die ganz anders. Das heißt, als erwachsene Menschen müssen wir lernen, ordentlich zuzuhören. Und das wird oft einfach nicht gemacht. Und ich glaube, da haben wir alle aber die Verantwortung, Räume zu schaffen und dann gemeinsam zu bespielen, wo uns das gelingt, auch Kinder in den Fokus zu rücken, aber halt auch ja, junge Menschen, die 12, 13, 14 Jahre alt sind und das dann auf Augenhöhe zu machen.
Carolina Klaus, vielen lieben Dank. Das war Transfer Talks. Danke, dass ihr zugehört habt. Infos zu unserem Gast und auch zu Carolinas Arbeit findet ihr in den Shownotes. Da könnt ihr also mal reinschauen. Da gibt es auch noch ein paar Hintergrundtexte. Und wenn ihr euch generell für jugendgerechte Politik interessiert, dann findet ihr weitere News und Infos und auch andere Debatten auf jugendgerecht.de. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr unbedingt diesen Podcast abonnieren, denn hier gibt es ziemlich viele Transfer Talks, unter anderem zum Thema jugendgerechte Politik. Und wenn ihr mögt, dann gebt uns gern auch, wo immer ihr könnt, eine gute Bewertung und teilt die Folge mit euren Freunden, KollegInnen oder auf Social Media. Die Arbeitsstelle Eigenständige Jugendpolitik, die diesen Podcast herausgibt, ist ein Projekt der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ, und wird gefördert im Rahmen der Jugendstrategie der Bundesregierung vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes. Am Mikrofon war Katrin Rönicke. Danke für eure Aufmerksamkeit. Thank you.